Herzlich willkommen bei Care in Action, dem Podcast von Care Österreich mit Andrea Barstorff-Hager.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Care in Action. Ich freue mich heute ganz besonders auf ein Gespräch mit Herrn Universitätsprofessor Dr. Michael Meyer. Hallo, herzlich willkommen bei Care.
Dankeschön für die Einladung.
Er ist einer der führenden Köpfe im Non-Profit-Bereich in Österreich. Er leitet das Institut für Non-Profit-Management an der Wirtschaftsuniversität Wien und das Kompetenzzentrum für Non-Profit-Organisationen und Social Entrepreneurship. Es wäre noch viel zu sagen, aber wir steigen gleich ein in unser Gespräch. Und am Anfang interessiert mich schon, ich meine, Sie haben, soviel ich weiß, Betriebswirtschaft und Politikwissenschaft studiert. Was hat Sie zum Non-Profit-Sektor eigentlich gebracht?
Das ist mir damals schon in den 1980er Jahren, wie ich studiert habe, spannender erschienen, als irgendwie BW zu machen für Industriebetriebe, Banken, Versicherungen, der Verkauf von irgendwelchen Produkten, wo man nicht genau weiß, ob die der Menschheit nicht mehr schaden, als sie nutzen. Also es war ganz einfach naheliegend, mein betriebswirtschaftliches Interesse und meine betriebswirtschaftlichen Kompetenzen eher dort einzusetzen, wo sie auch noch nicht so weit verbreitet waren, weil
zu dem Zeitpunkt
mittlerweile hat sich das ein bisschen verändert, aber damals gab es wenige Betriebswirte in Non-Profit-Organisationen und betriebswirtschaftliches Denken in NPOs war selten.
Das war ganz spannend. Wir sind relativ in einer Altersklasse, das heißt, es ist schon eine Zeit her, dass wir die Uni frequentiert haben.
Ja. Ich bin dort geblieben, ja.
Sie sind dort geblieben, ich nicht. Ich bin von dort zu einer Non-Profit gegangen. Hingegen bei meiner Ausbildung war es ja irgendwie näher auf der Hand liegend, dass ich mich dafür interessiere. Ich bin also ausgebildete Ethnologin. Aber ich würde sagen, dass sich in den letzten 30 Jahren gewaltig viel geändert hat im Non-Profit-Sektor. Würden Sie das mit Ihrem frühen Interesse daran auch sagen? Und was hat sich denn eigentlich aus Ihrer Sicht geändert?
Ja. Na, auf jeden Fall. Also es hat sich, es ist gar nicht so einfach, bei den Veränderungen irgendwo anzufangen. Es hat sich um die schiere Zahl der NPOs dramatisch geändert. Also wir liegen im Moment in Österreich alleine bei in etwa 135.000 NPOs, jeder Spielart, von der Blasmusik zum Fußballverein, von der Organisation mit für internationale Hilfe bis hin zu Rettungsorganisationen. Und die sind auch als Arbeitgeber und als wirtschaftlicher Faktor immer wichtiger geworden. Also das heißt, nicht nur die Zahl ist gewachsen, sondern wir haben aktuell so an die 6% Beschäftigung im Sektor. Wenn man die Freiwilligen dazu nimmt, dann befinden wir uns bei gut 10% aller unselbstständigen Erwerbstätigen, die irgendwie im Non-Profit-Sektor arbeiten. Das ist mit Abstand wichtiger als viele andere Wirtschaftsbereiche. Es ist groß und das, hat man, das unterschätzt man oft. Das ist das eine, was sich geändert hat, also die Anzahl und die Bedeutung von NGOs. Das ist auch immer ein Status von wirtschaftlicher Entwicklung. Also je höher entwickelter Staaten sind, desto wichtiger werden Non-Profit-Organisationen, ganz einfach deswegen, weil sie in Bereichen tätig sind, die in hochentwickelten Industrienationen oder postindustriellen Nationen an Bedeutung gewinnen. Care, also nicht ihre Organisation meinen, sondern jede Art von Care für von Kindern bis zu alten Menschen, bis zu Menschen mit besonderen Bedürfnissen, Bildung, Forschung, Freizeit, Sport, also das sind die Domänen von Non-Profit-Organisationen.
Besonders in höher entwickelten Staaten, wie wir gerade.
Exakt, das ist also, wir sehen also in Europa eine Korrelation mit, den höchsten Anteil von NPOs gibt es in den Benelux-Staaten, besonders in den Niederlanden. Und den niedrigsten gibt es im Südosten. Mhm. Ja, also das ist so eine Nordwest nach Südosten.
Also das korreliert eindeutig. Und was ich auch gerne ein bisschen herausarbeiten würde, weil es wird ja manchmal, besonders in der politischen Debatte, so getan, naja, es gibt zu viele NGOs. Es gibt ja, bei den meisten gibt es ja wirklich einen Grund. Die haben ja eine Aufgabe, meistens auch oder oft auch von einer staatlichen Institution zugeteilt bekommen, und da denke ich jetzt gar nicht nur an die großen Blaulichtorganisationen, sondern die ganze Suchtbetreuung, all diese Geschichten, das sind ja oft sehr kleine, oder Gewaltprävention bei jungen Männern, das sind oft sehr kleine Vereine, die das aber, die es eigentlich in erster Linie deshalb gibt, weil es eine staatliche Institution gibt, die sie nicht nur fördert, sondern die das auch an die delegiert hat, sich darum zu kümmern. Genau. Sehe ich das richtig?
Ja, oder es entsteht manchmal aber auch von den Organisationen selbst, also von Grassroots-Organisationen, von Basisorganisationen selbst. Viele soziale Problemlagen würden vom Staat viel zu spät, wenn überhaupt, erkannt werden. Und da funktioniert in gewisser Art und Weise der Markt. Ja. Also insofern, ich glaube, das Modell des sogenannten kooperatistischen Wohlfahrtsstaates, wo Non-Profit-Organisationen, NGOs, der Staat und auch Unternehmen zusammenarbeiten, um auch nichtmarktliche Leistungen zu erbringen, das ist ja ein gutes Gegenbeispiel zur Planwirtschaft. Die Alternative ist der alles wissende, alles umfassende und alles planende Staat. Und der hat bekannterweise nicht so super funktioniert. Ja.
Ich meine, in manchen Bereichen, ich denke jetzt an die Flüchtlingsbetreuung, die ja Care in Österreich nicht macht, aber da oszilliert man ja ein bisschen zwischen, ist es gescheiter, es macht eine NGO, oder ist es gescheiter, es macht der Staat. Sind das so Zyklen, die es einfach immer wieder gibt, wo man sich die Frage stellt? Dann hören wir ja auch oft jetzt gar nicht nur von, ich bin von rechts außen, sondern so allgemein, naja, wir haben so einen Förderdschungel, aber ich denke mir, den haben wir ja auch, weil mit den Dingen ja wirklich etwas Sinnhaftes gemacht wird und wer beurteilt, was ist sinnhaft und was nicht. Wie sehen Sie diese ganze, weil das ist gar nicht kleine Debatte.
Die Debatte ist im Moment groß und wird allerdings auch so teilweise werden der Backkameraden aufgebaut. Ja. Also ich denke mir, wenn aus einer bestimmten politischen Ecke NGOs da an den Pranger gestellt werden, die auch so viele Förderungen bekommen, dann verkennt man meistens, dass genau diese NGOs, die dieser politischen Seite unangenehm sind oder unsympathisch sind, dass die gar nicht so viel Förderung oder gar keine bekommen. Ja. Also ein Großteil der Förderungen geht ja an sehr klassische, etablierte NGOs und nicht an irgendwelche Orchideenbedürfnis-NGOs. Also das ist ein Scheingefecht, das da aufgemacht wird und wo es um eine politische Attacke geht, die diese Pluralität des Sektors attackieren will, weil schlussendlich ist genau diese Pluralität, dass es da eben alles Mögliche gibt, von LGBTQ-Sternchen bis hin zum Kameradschaftsbund, das ist alles der Non-Profit-Sektor, die ist eher autokratisch, die sind Menschen ein Dorn im Auge, weil das ist Vielfalt, das ist Freiheit, das ist ein bunter Gemüsegarten, wo letztendlich die Freiheit der Rede, die Freiheit der Meinung kultiviert wird. Und das gefällt manchen nicht.
Und letztendlich sind ja hohe Förderungen nichts, was man aufdeckt, weil Care führt ja die Liste der EU-Förderungen, Care Österreich führt die Liste der EU-Förderungen an. Wir sind an sich stolz darauf, dass wir diese Liste anführen, weil wir haben mehr als ein Jahrzehnt heftig investiert und daran gearbeitet, dass wir überhaupt in der Lage sind, EU-Gelder in dieser Größenordnung abzuwickeln, in den Bereichen Katastrophenhilfe und auch in den Bereichen sogenannte nachhaltige, längerfristige Entwicklungsprojekte. Und das ist nichts, was man irgendwie aufdecken muss, sondern das ist alles transparent zu finden. Und ich konnte auch den diversen Artikeln nichts entnehmen, was nicht sowieso irgendwo im Internet zu finden ist. Beziehungsweise finden Sie auch alles, liebe Hörer und Hörerinnen, wie bei anderen großen etablierten Organisationen, aber wir sprechen halt, das ist der Podcast von Care Österreich. Sie finden alles in unserem Jahresbericht, den können Sie ausgedruckt bekommen, Sie können ihn online finden. Und Sie finden auch alle unsere Projektbeschreibungen und alles auf unserer Website. Und unsere regelmäßigen Hörer und Hörerinnen wissen, wie stark wir geprüft und geauditet sind. Und ich habe schon von manchen Prüfern gehört, naja, wenn man das auf viele Unternehmen umlegen würde, da wird gar nicht so streng hingeschaut wie bei uns. Das heißt, wir verarbeiten Steuergelder, die EU-Kommission uns in Ausschreibungen, die wir gewinnen müssen. Wir kriegen gar nichts von der EU einfach so. Das sind hochkompetitive Ausschreibungen. Wenn man die gewinnt, dann hat man einen genauen Plan, wie man ein Projekt abarbeitet und muss wirklich über jeden Euro Rechenschaft ablegen. Ich sage das nur so glasklar, weil mir gefallen, nicht nur aufgrund meiner Funktion, sondern auch aufgrund der Tatsachen, dass ich in Österreich nicht unbeträchtliche Steuern zahle, gefällt mir irgendwie der Narrativ nicht, wie das geframed wird. Wir bekommen nichts, sondern hochkompetitive Aufschreibungsverfahren, die auch wirklich sehr viel Wissen und Kompetenz erfordern, dass man sich da überhaupt durchsetzen kann.
Und für die man auch etwas zu liefern hat.
Ja.
Das sind keine Förderungen.
Das sind keine Geschenke.
Wir geben da jetzt Geld her, weil wir so froh sind, dass es euch gibt, sondern man hat ja genau, das sind ja Leistungsverträge, man hat für das, was man kontrahiert, auch entsprechend zu liefern.
Genau.
Und das ist ein vollkommen anderes Thema als Förderungen. Also man kann sich das statistisch anschauen, also insofern, wie Sie vollkommen richtig sagen, die Informationen sind an sich vorhanden, gute und transparente Organisationen machen das selbst transparent. Es gibt ein Satellitenkonto für NGOs bei der Statistik Austria, wo man nachschauen kann, wie die Finanzierung stattfindet in Summe für den Sektor. Was man dort sieht, ist, dass die meisten Bereiche, also die reinen Förderungen, ein sehr geringer Anteil ist, die Förderungen sind höher, interessanterweise in zwei Bereichen, die dann eigentlich nicht wirklich adressiert worden sind, nämlich in Kultur und Sport. Mhm. Also dort habe ich ein hohes Ausmaß an Förderung.
Viel höher als
in allen anderen Bereichen, viel höher, auch nicht überwältigend.
Ja.
Also auch alles unter 50% der gesamten öffentlichen Gelder. Aber in anderen Bereichen habe ich vor allem Leistungsverträge, wo ganz klar ist, ich muss was liefern für das, was ich
brauche. Die auch immer in Abstimmung mit den jeweiligen Regierungen der Länder getroffen werden, in denen wir die Projekte umsetzen, weil heute keine NGO, zumindest nicht nach meiner bescheidenen Kenntnis, irgendwo hingehen kann und sagen, ich mache da ein Projekt, weil du brauchst immer die Zustimmung der jeweiligen Regierungsverantwortlichen. Jetzt sagen Sie selber, dass Sie sich nur mit, also nicht nur, aber vorwiegend mit Nichtregierungsorganisationen auseinandersetzt. Das, was man auch oft in diesen doch recht vollmundigen Debatten hört, naja, nur wenn man NGO ist, ist man nicht automatisch auf der guten Seite. Können Sie das ein bisschen elaborieren?
Ja. Naja, also wie ich vorher angesprochen habe, der Sektor ist bunt, der Tiergarten ist unglaublich artenreich und es ist die Frage, was ist gut und schlecht, das ist ein moralisches Werturteil, das also die meisten Menschen haben irgendwie eine moralische Meinung, aber das heißt jetzt nicht, dass die stimmt oder richtig ist. Über das kann man bekannterweise nicht wirklich gut streiten. Aber ich finde dort natürlich auch weltanschaulich ein breites Spektrum von ultrakonservativen, teilweise antidemokratischen Organisationen bis hin zu Organisationen, die sich um Demokratie und Inklusion extrem bemühen, von Partikularinteressen, die NGOs vertreten. Man sollte nicht vergessen, auch die meisten Interessensvertretungen, Berufsverbände, etc., auch das sind NGOs. Ja. Und da kann man sagen, ja, im Zusammenspiel aller Kräfte wird aus den vielen Partikularinteressen so im Adam Zwischen sind der unsichtbaren Hand schon auch was Gutes, aber die einzelne Organisation, die, ich weiß nicht, was irgendeine Industrie vertritt, ich nenne jetzt keinen Industrienamen, ist per se nicht unbedingt gut. Ja. Also das heißt, es findet sich alles Mögliche und was wir gerade in den USA in den letzten Jahren beobachten, ist natürlich, dass tatsächlich so antidemokratische NGOs an Bedeutung gewinnen. Also deren Advocacy-Bestrebungen durchaus in die Richtung gehen, ein bisschen weniger Demokratie, ein bisschen weniger Diversität, ein bisschen weniger Mitbestimmung und ein bisschen mehr Autokratie.
Und das sind ja auch diejenigen, die Organisationen wie CARE gerne vorwerfen oder auch anderen, dass wir politisch agitieren, was wir zum Beispiel gar nicht tun, weil wir der größte Partner der Europäischen Union sind und einer der wichtigen Partner der jeweiligen österreichischen Bundesregierung. Also von CARE Österreich wird man kaum bis nie irgendeine Art von innenpolitisch gefärbter Äußerung vernehmen. Ja, weil es schließt sich irgendwie aus, dass man da einerseits eine wichtige Partnerschaft hat und andererseits sich dann coram publico ausrichtet, was einem aneinander nicht passt. Ich meine, wir wissen, dass alle sparen müssen. Wir wissen, dass wir eh schon ein Budgetdefizitverfahren haben, dass das in irgendeiner Art und Weise auch unseren Bereich trifft, ist also jedem vernünftig denkenden Menschen vollkommen klar. Und es wird auch nicht besser oder es ändert sich auch nicht, wenn man jetzt ständig nur coram publico Hardcore-Advocacy betreibt. Das heißt, der Sektor, das haben wir jetzt schon festgestellt, ist wahnsinnig divers.
Und eben nicht per se gut. Ja, es gibt also mittlerweile, Gott sei Dank, auch schon ein bisschen Forschung zu The Dark Sides of Civil Society. Mhm. Also auch das ist Zivilgesellschaft. Zivilgesellschaft gibt es also ein normatives Verständnis, das der Jürgen Habermas geprägt hat, der da irgendwie da unter diesem gewaltfreien Diskurs versteht, der dort stattfinden kann über freiwillige Mitgliedschaften und so weiter und so fort. Ja, das ist schön, aber es gibt halt auch innerhalb dieser Sphäre solche Kräfte, die genau diesen gewaltfreien Diskurs beenden wollen. Ja? Das ist...
Das ist nicht per se gut, aber der Sektor ist auch nicht per se schlecht.
Nein,
sondern es gibt alle Schattierungen dazwischen.
Die minoritierte Wirtschaft und der Staat.
So wie überall, oder? In Wirklichkeit. Ich finde, das ist schon mal eine extrem wichtige Feststellung. Jetzt ist der gemeinnützige Sektor, also ich sehe jetzt bei Care keine Gefahr, dass wir uns in Richtung Unternehmen entwickeln, weil wir uns wirklich sehr in diesen Grenzen halt der Ausschreibungsgewinnung sowohl bei der Europäischen Union als auch bei der österreichischen Bundesregierung bemühen. Das ist auch kein Geheimnis, es sind etwa 2/3 unserer Förderungen, das sind keine Förderungen, 2/3 der Verträge, die wir gewinnen, die wir auch abarbeiten müssen, sind von institutionellen Geldgebern und etwa 1/3, und das ist enorm wichtig, ist von privaten Spenderinnen und Spendern, die uns ermöglichen, uns überhaupt um eine Ausschreibung zu bewerben, weil wir natürlich immer einen Eigenmittelanteil von, der auch wächst bei der Europäischen Union und auch bei der generellen wächst. Wir haben jetzt schon eingangs festgehalten, dass es wahnsinnig viele Non-Profits gibt. Glauben Sie, dass sich das ändern wird in den nächsten paar Jahren, oder glauben Sie, dass wir alle das in irgendeiner Art und Weise überstehen, dieses Konglomerat, dem wir jetzt ausgesetzt sind, aus, dass Österreich halt jetzt, ich glaube, das 3. Jahr in einer Rezession ist, dass die ganze wirtschaftliche Lage sich eingetrübt hat, das ist ja alles nichts, was gerade Zuwendungen zum Non-Profit-Sektor massiv erhöht.
Ja, also an einer Rezession leiden letztendlich alle. Mhm. Und es ist nur zu hoffen, dass wir aus dem möglichst schnell wieder herauskommen. Nicht nur wegen der öffentlichen Kassen, sondern es ist ja so, dass bei privaten Spenden das bei NGOs merkbar ist, dass wir ja, das merkt man im eigenen Spendeverhalten in der Rezession, die mit einer sehr großen Inflation verbunden ist. Also wir passen unsere Spenden, die wir oft gewohnheitsmäßig machen, ja nicht, wie indizieren das ja nicht. Ne? Wir sagen ja nicht, aha, im letzten Jahr hatten wir 4% Inflation, also spende ich heuer zu Weihnachten am Care nicht 100, sondern 105 oder 104 Euro. Also das heißt, darunter leiden natürlich viele NGOs. Ich glaube trotzdem nicht, dass der Sektor kleiner werden wird. Ich glaube, dass die Grenzen verschwimmen werden, dass schon so etwas wie sehr viele so Social Entrepreneurship-Züge reinkommen werden, dass viele NGOs also auch so, sagen wir mal, gewinnorientierte, aber nicht gewinnausschüttende an irgendwelche Aktionäre, außer an sie selber, Zweige und Suborganisationen entwickeln werden. Ich glaube, dass möglicherweise der Staat wieder stärker eingreifen wird, aber bin mir nicht ganz sicher, wo, und also das könnte man nur an die Wand malen, also diese neo-etatistischen Zugänge, über die zumindest in der Literatur hin und wieder berichtet wird, das machen wir lieber selber als Staat und lagern das nicht mehr aus, machen das nicht mehr mit Contracting out über NPOs. Ich glaube nur, es wird nicht so sein. Es sind so essentielle Leistungen, die NGOs erbringen, da wird es Schocks geben, ja, wie wir sie jetzt mancherorts erleben. Aber der Sektor wird sich von diesen Schocks wieder erholen und wird tendenziell weiter leicht wachsen.
Ja, das ist ja eine durchaus vielversprechende Prognose. Ja. Übrigens auch die institutionellen Geldgeber indizieren nicht in ihren Verträgen, sondern wenn du einen Vertrag hast mit X, dann bleibt das so, und da werden weder Währungsschwankungen, weil wir arbeiten ja primär im EU-Raum, also ausschließlich eigentlich. Das heißt, sämtliche Währungsschwankungen und alles muss man tragen können. Und das erfordert schon allein eine gewisse Größe, weil sonst kannst du das gar nicht ausgleichen. Und von dem her müssen wir groß sein, sonst könnten wir gar keine...
Ja, das sind private Spenden. ist extrem wichtig. Ne? Und die Frage ist, was gerade in Ihrem Tätigkeitsfeld, was es da noch an Potenzial gibt an Kollaboration mit gegenüberorientierten Unternehmen, mit Industriebetrieben. Denkmalentwicklung hat in meine wirtschaftliche Perspektive, da ist, glaube ich, noch viel Luft drinnen. Meines Erachtens nach übernehmen viele Industrieunternehmen, internationale, multinationale Konzerne nicht den Teil der Verantwortung für internationale Entwicklung, die sie übernehmen könnten und sollten. Da ist, glaube ich, noch Potenzial drin. Ne?
Das ist möglicherweise so. Bei uns, das ist, kann man auch im Jahresbericht sehen, bei uns liegt das zwischen 6 und 7% von unserem Jahresvolumen. Und es ist etwas, was sich wirklich ganz anders gestaltet, sobald ein gewinnorientiertes Unternehmen dabei ist. Und ich meine das gar nicht kritisch, wir haben da durchaus sehr schöne Kooperationen. Aber es funktioniert halt komplett anders als die anderen institutionellen Geldgeber. Und es muss viel schneller zu einem unmittelbar sichtbaren Ergebnis kommen, was wir uns auch wünschen, aber was halt nicht immer innerhalb von 12 Monaten sofort sichtbar ist. Das kann man sich ja ganz einfach vorstellen, wenn man daran denkt, dass man selber in seinem eigenen Umfeld etwas verändert. Das geht meistens auch nicht knallerfall. Und auch was wir uns vornehmen hier in Österreich, passiert jetzt nicht in diesen schnellen Zyklen. Und es ist auch nicht so, und das hat schon, glaube ich, mit der wirtschaftlichen Lage auch zu tun, dass sich viele, kann ich auch nachvollziehen, dass sich viele Unternehmen jetzt nicht über viele Jahre binden wollen.
Ja, und im Moment ist ja dafür eine schlechte Zeit. Das ist ganz schlechte Zeit. Jedem Unternehmen das Erste, was im Weg schwellen wird.
Ne? Genau. Sprechen wir ein bisschen über die Governance-Struktur. Was ist da wichtig?
Ja, das ist ein gutes Thema, gerade ganz aktuell ein gutes Thema. Mhm. Was heißt Governance? Governance heißt die Steuerung von NGOs und heißt ein Stück weit, wie stelle ich strukturell und von den Prozessen her eine NGO auf, um die Mission, also den Kern der Mission einer NGO bestmöglich zu schützen. Ja, schützen heißt nicht zwingend, das muss immer so bleiben wie, also es kann auch ein Mission Shift sein, der beabsichtigt ist, aber es kann Mission Drift sein, der unbeabsichtigt ist und einfach passiert. Und da stellt sich die Frage, wie kann ich das sicherstellen? Und da gibt es halt diese zwei Säulen von Governance. Das eine ist so etwas wie Accountability, also Rechenschaftspflicht. Wem gegenüber bin ich wie transparent? Wer erfährt was über meine Projekte, über meine Finanzen etc.? Also ich bin kein unkritischer Proponent einer unbeschränkten Transparenz. Ich glaube, wir befinden im Leben, ist die Transparenz eine umgekehrte U-Hypothese. Bis zu einem bestimmten Punkt ist sie gut, aber man kann auch zu viel Transparenz haben. Und der zweite Teil ist, wer ist denn in meiner Organisation wie vertreten? Ja, und das Zweite ist tatsächlich eine sehr sensible Frage, die wenige NGOs sehr, sehr ernsthaft angehen und konsequent umsetzen. Weil wer da drinnen vertreten sein sollte, ist zumindest der Theorie gemäß, sind diejenigen Stakeholder, die am schwächsten sind. Diejenigen Stakeholder, die die Organisation am meisten brauchen, aber am wenigsten andere Rechtsmittel haben, um Einfluss zu nehmen. Das sind zum Beispiel in der Regel in einem hochentwickelten Industrieland mit einem sehr ausgeprägten Arbeitsrecht nicht die bezahlten Mitarbeiter, aber zum Beispiel die Freiwilligen, die deutlich weniger geschützt sind. Das sind nicht zwingend die öffentlichen Geldgeber, die mit Verträgen sehr gut steuern können, aber die privaten Spender, die keinen wirklichen Vertrag haben mit der Organisation, sondern ein Geschenk erbringen. Und da müsste man sich wirklich gut anschauen, wie ich diese Governance Boards aufsetze, wer da drinnen vertreten ist, wer auch von der Expertise her die Projekte beurteilen kann.
Die Finanzlage beurteilen kann.
Das ist durchaus eine Kunst, die meines Wissens nach von wenigen NGOs wirklich sehr gut beherrscht wird, weil oft fällt man entweder auf die eine Seite runter, sprich man sucht halt repräsentative Personen aus Politik und Wirtschaft, die da in diesen Boards drinnen sitzen. Oder man fällt auf die andere Seite runter und hat nur Fachexperten und Expertinnen drinnen, die dann halt aber wiederum bestimmte finanzielle Sachen, aber auch die Vertretung der Interessen der Klienten, der Klientinnen, der Leistungsempfänger, der sogenannten Beneficialism nicht ausreichend vertreten.
Es ist eine Kunst. Es ist eine Kunst und da gibt es natürlich immer Luft nach oben. Aber ich denke mir, wir versuchen das in unserem Fall recht gut hinzukriegen. Und es ist auch gar nicht so einfach, dass man immer qualifizierte Leute für ein gutes Board findet. Aber alle, die unseren Podcast regelmäßig hören, ich habe auch immer wieder unsere Vorstandsmitglieder hier zu Gast. Und da kann man schon hören, wie viel unterschiedliches Wissen, wie unterschiedlich der Background ist der Leute, die im Vorstand sitzen. Was bei uns zum Beispiel bei CareUSA hält ja über 90% der Länderbürostruktur, die wir weltweit haben und was auch ein Asset ist bei so großen Verträgen, wie wir sie umsetzen. Lokale Partner ja, aber gemeinsam mit einer lokalen, nationalen Organisation. Und bei CareUSA ist zum Beispiel im Vorstand, sind also aus sämtlichen Kontinenten Leute im Vorstand vertreten, die wir dann auch immer wieder bei uns zu Gast haben, was wirklich total nicht nur spannend ist, sondern total wichtig, weil der Blick auf die Arbeit von NGOs und wer der Owner sozusagen ist, hat sich ja doch massiv verändert. Was würden Sie sagen? Ich würde sagen, so in den letzten 10 Jahren, das ist wirklich massiv geworden. Ja. Wird in der Literatur schon vorher gewesen sein. Aber dass man jetzt man sagt jetzt nicht nur, man ist divers, wir sind komplett divers. Also wir haben auch bei Care Österreich haben wir Departments, da ist Englisch die Haupt, da wird kein Deutsch mehr gesprochen, da ist nur mehr Englisch die Hauptarbeitssprache, vor allem in programmatischen Teilen haben wir Kolleginnen. Natürlich im Marketing und in der Finanz muss man natürlich schon sehr gut Deutsch sprechen, aber es hat sich total durchmischt im Vergleich zu vor 20 Jahren.
Ja. Also nicht bei allen NGOs, aber bei vielen uns. Und bei älteren und allen, denke ich mal, das liegt in der DNA der Organisation, dass man dort die auch die internationale Diversität erhöht. Ja, und das ist, und ich glaube, an dem muss man darauf hinarbeiten. Da ist es auch nicht so, also es ist auch nicht immer, auch dort nicht immer so, dass mehr unbedingt besser ist. Man kann über.
Es hängt schon von der Qualifikation der Personen
ab. Es hängt davon ab, dass einen bestimmten gemeinsamen Common Ground gibt, etwas und so weiter und so fort. Aber da hat sich natürlich Dramatisches verändert.
Aber woher kommt denn das? Ist das in anderen Bereichen wahrscheinlich auch so, weil Sie jetzt auch gesagt haben, na, es muss nicht übertransparent sein, aber schon transparent. Mhm. Es muss nicht überdivers sein, aber schon divers. Wie findet man eigentlich die richtige?
Ja, das ist die Kunst. Ne? Also wenn ich das wüsste, dann...
Weil ich würde mal denken, wir machen es ganz gut, aber ich würde jetzt nicht sagen, es ist perfekt.
Nein, aber es ist, ich glaube, also bei der Transparenz, denke ich, muss man sich immer fragen, welche Stakeholder müssen denn was wissen? Was ist denn gutes und erforderliches Wissen? Was sollten denn Spender und Spenderinnen wissen, was mit ihren Spenden passiert? Ja. Und da muss ich nicht jetzt, es ist ja gerade bei Spendenorganisationen immer dieser Mythos, der, dass jeder einzelne Eurocent muss genau in das Projekt im Bestimmungsland fließen und da darf nur ja nichts für Umwelt draufgehen. Das gibt's nicht. Ne? Das wäre ein Wahnsinn. Und so, Gott sei Dank gibt's das nicht, weil professionelle, internationale mit Zusammenarbeit funktioniert nicht so, da brauche ich ein organisatorisches Backbone. Also Transparenz heißt nicht, alles unbedingt immer im Detail wissen zu müssen, aber die richtigen Informationen an die richtigen Stakeholder zu liefern. Ich bringe mal so ein Beispiel mit, es wird jetzt wieder mit im Blick auf den Gender, also das Gender Pay Gap
thematisiert. Vorgestern
natürlich. Genau, also ich bin mir nicht so ganz sicher, ob man das irgendwie, also ob der Kollateralschaden an vollkommener Transparenz von Gehältern nicht größer ist als das, was man damit gewinnt. Also das heißt, das ist zum Beispiel ein Bereich, wo ich mir nicht sicher bin, ob wir die totale Transparenz brauchen. Ja, weil ganz einfach gibt es Argumente dafür, ein verhaltenswissenschaftliches, wir tendieren uns immer nach oben zu vergleichen und es gibt immer irgendwen, der mehr verdient als nicht. Und dann sage ich nicht, schaue ich nicht auf die, die weniger verdienen, sondern immer auf die, die mehr. Das ist aber jetzt schon sehr ungerecht. Mhm. Das führt zu extremer Demotivation.
Zwischen totaler Transparenz und einigermaßen Transparenz gibt es noch was, finde ich.
Na, auf jeden Fall.
Und es gibt mir die Gelegenheit zu erklären, wie das bei uns ist. Wir haben ein Gehaltsschema Und da kann man genau sehen, wie und warum man eingestuft wird auf eine bestimmte Stufe, auch wie sich die Stufen weiterentwickeln. Und das ist wirklich komplett gleich, ob man ein Mann oder eine Frau ist oder was immer. Genau. Also ich finde, und ich habe früher in einer Organisation gearbeitet, da war das nicht so, da war das Ausmachfrage. Und ich muss ehrlich sagen, ich finde, das ist wesentlich transparenter, wenn man weiß, okay, aufgrund meiner Leistung, aufgrund meiner Ausbildung, aufgrund meines Alters und der Qualifikation lande ich hier und wenn ich das und das mache, dann komme ich dahin. Also das finde ich ehrlich gesagt schon besser, als wenn alles nur Ausmachfrage ist.
Vollkommen klar. Ich finde auch, da bin ich vollkommen dabei, aber das heißt nicht, dass jedes Gehalt jeder einzelnen Person ganz bei Ost offengelegt werden muss. Aber solche Systeme finde ich gut. Und bei wirtschaftlichen Daten von NGOs, gerade bei Spendenorganisationen, viele Spendenorganisationen sind sehr vorsichtig dabei, ihre Assets, also insbesondere in ihre Immobilienvermögen, zu veröffentlichen. Also in einem normalen Bilanz steht das normalerweise drinnen, aber es, nachdem es keine Publizitätspflicht für diese Rechtsformen gibt, in der Art und Weise sagt man ja, wenn deine Spender sehen würden, wie vermögend wir sind, dann würden die vielleicht nicht mehr spenden. Meines Erachtens nach hält man da die Leute für blöder, als sie sind, weil die können schon unterscheiden und das kann ich ja dann eigentlich transparent ausweisen. Das ist dein Pflegeheim.
Diese Immobilien, ist ja was anderes als in unserem Fall. Wir haben hier diese Büroräumlichkeiten zu einem echt günstigen Preis für die Lage gemietet. Ja. Das schon seit vielen Jahren. Und wir haben insofern kein Asset. Ich brauche aber auch hier keines, weil ich eben keine Pflegeeinrichtung oder Kindergarten oder whatever hier
habe. Das ist so die Frage, also was muss man wem transparent darstellen? Und das muss man sich gut überlegen, glaube ich. Das ist halt wichtig geworden, weil schon so etwas wie ein das Forschungsvertrauen ein Stück weit abgebaut wurde. Ja, also es hat natürlich auch genügend Skandale in der NGO-Welt gegeben und jeder einzelne Skandal trägt dazu bei, dass der Goodwill für jede Organisation, für jede, auch für die sauber und ordentlich arbeiten, ein bisschen zurückgeht.
Und Goodwill würde ich jetzt nach 30 Jahren im Non-Profit-Bereich sagen, reicht auch nicht, weil man braucht jede Menge und da hat sie vielleicht aus meiner Sicht, weiß nicht, ob Sie dem zustimmen würden, die größte Veränderung getan, dass doch eine wahnsinnige Verprofessionalisierung über die letzten 20 Jahre stattgefunden hat. So, würden Sie dem zustimmen?
Das ist auch gut so. Also wir sind, es ist auch, und in unserer Forschung, wir sind vor 25 Jahren oder vor 20 Jahren durchaus angetreten mit einem sehr kritischen Blick auf Managementprofessionalität, weil wir schon. Und damals gab es auch einiges an empirischen Befunden, vor allem aus den USA, die so gezeigt haben, dass zu viel Management in Organisationen schädlich sein kann für die Mission. Und Organisationen, NGOs eher dorthin bringen, das zu machen, was man leicht und schnell messen kann, dort zu investieren, wo man schnell einen Impact-Return sehen kann, und so weiter und so fort. Effizienz intern zu forcieren, indem man Leute schlecht erzeugt, indem man Personal abbaut, indem man von der Arbeit, ich sage mal, im Feld Ressourcen herauszieht und die ins Controlling und ins Management zieht. Mittlerweile haben wir großzahlige Untersuchungen, wir haben selber ein paar gemacht und waren bei anderen dabei in Belgien, also wir haben aus Österreich Zahlen, es gibt aus den USA Zahlen. Wenn eine Organisation professioneller gemanagt ist, dann ist sie resilienter, sie kommt besser durch Krisen und sie erfüllt auch ihre Aufgaben, ihre gesellschaftlichen Aufgaben besser.
Weil es einfach einen strukturellen Fokus auf die Mission gibt. Und in unserem Fall, und es ist ja auch bei anderen Organisationen so, die mit institutionellen Geldern arbeiten, wir sind in einem, und ich beschwere mich nicht drüber, aber wir sind in einem regelrechten Korsett, was wir zu erfüllen haben, was wir zu veröffentlichen haben, wie unser Procurement gemacht wird. Also es gibt nichts bei Care Österreich oder bei Care, aber ich rede jetzt von Care Österreich, was nicht durch eine Policy geregelt ist, die auch gelebt wird.
Ja, das ist ein großer Strang der Organisationsforschung der letzten Jahre. Also was ist irgendwie, was ist Talk und was ist Walk? Ne? Ja. Also was steht auf dem Papier, was wird vorgegeben und was wird dann tatsächlich gelebt? Und gibt es teilweise dramatische Diskrepanzen, die auch ein Stück weit aufgrund dieses Legitimitätsdrucks, der gerade auf NGOs ausgeübt wird, entstanden ist. Weil das kann ich gar nicht. Über diese Latten kann ich gar nicht anspringen. Also ich würde das voll unterstreichen, besser weniger Policies, aber die gelebt und die tatsächlich ernst genommen und umgesetzt, als das doppelte Ausmaß an irgendwelchen schönen Papieren, die
mich zu dem Papier heißt es ja nicht umsonst, genau. Oder?
Und das passiert dann nicht.
Ja. Reden wir auch ein bisschen über die Digitalisierung. Wie sehen Sie das, Herr Professor? Wird das bei uns in unserem Sektor, wird das wirklich einen großen Schub geben? Wird es uns effizienter machen? Oder glauben Sie, dass wir in einer Blase sind und die wird jetzt platzen? Das hören wir ja jetzt allerorts, die Tech-Blase wird. Wir werden unsanft landen.
Ja, es könnte sein. Also ich bin irgendwie schon alt genug, um jede Menge an prognostizierten großen Revolutionen technologischer Natur überlebt zu haben. Also im Sinne, was fast nicht alles an Großartigkeiten gepredigt wurde. Also ich sehe es mit ein bisschen Vorsicht und ich sage immer, also zu Recht mit vielen anderen Vorhersagen sind schwierig, insbesondere wenn sie die Zukunft betreffen. Und seriöse Wissenschaftler sollten normalerweise sich auf das Terrain gar nicht begeben. Also wenn man nur überlegt, was wir schon alles für hochgehypte technologische Entwicklungen gehabt haben, wir fahren noch immer nicht autonom mit dem Auto, obwohl es das seit 10 Jahren prognostiziert wird, weil es zu energieintensiv ist. Weil man halt mit einer Käsesemmel und einem kleinen Espresso und ein bisschen Treibstoff nach Salzburg fährt, wenn ich das Ganze autonom mache, brauche ich irgendwie die Energie in einer Kleinstadt. Also
die rechtliche Seite ist auch nicht
die rechtliche Seite ist
oder? Die wäre jetzt gut, wenn was passiert.
Ist das im Moment blockiert, ja. Und das wird wohl gar nicht so, nicht zu spät kommen. Aber also was im Moment natürlich schon tatsächlich passiert, ist, dass unsere AI viel Arbeit abnimmt. Ja? Mhm. Und dass in vielen Professionen AI uns schneller, effizienter und besser macht. Und also so in der, ich habe jetzt von der, mir sagen lassen, von der Beratung, die hatten. Also in der Unternehmensorganisationsberatung vor allem so Pyramidenmodelle an Personalstrukturen, das heißt, da relativ viel unten bei den Juniors, die so auch die Daten analysiert haben und dabei gebracht haben, dann wird es dünner und dann sagen wir uns wenige Seniors oben. Und da gibt es Unternehmen, die weltweit tätig sind, die stellen sich schon auf eine Diamantenstruktur um. Mhm. Also wir brauchen da unten nicht mehr so viel, ja, weil das macht die AI. Also genau diese Arbeit, die nicht so hoch qualifiziert ist, wo man sagt, naja, du musst jetzt recherchieren oder was auch immer, da gibt es mittlerweile halt ganz einfach wirklich viele Möglichkeiten durch diese Large Language Models. Und ich merke es in unserem Job selber, wir sind in vielen Bereichen deutlich schneller und effizienter geworden. Es wird, also Stichwort EU-Anträge, ich habe jetzt von einer Kollegin erst heute gehört, bei einem EU-Call, wo normalerweise 5, 6 Anträge eingereicht werden, weil nur 2 finanziert werden, gab es jetzt jüngst vor wenigen Wochen 300. Mhm. Das ist ganz einfach. Also das Schreiben eines Antrages ist ziemlich simpel, ChatGPT.
Und die Reaktionszeiten der Kollegen und Kolleginnen von den institutionellen Geldgebern sind jetzt ganz schnell. Ja. Also manchmal in 1, 2 Tagen, wo man früher ein paar Wochen gehandelt genau. hat. Ja. Das heißt, und ich war jetzt in Amsterdam vorige Woche auf dem NetHub Summit, das ist eine amerikanische Verbindung eigentlich von großen NGOs, die Digitalisierung schon vor 30 Jahren, also dieser Summit ist dazu da, dass Digitalisierung, und heuer war halt AI das Thema, und da in Amsterdam war, habe ich mir das auch einmal angeschaut, also da gibt es wahnsinnige Dinge, die man tun kann, und die teilweise auch eingefordert werden von den Ländern, in denen wir tätig sind. Wir dürfen eins nicht übersehen, es sind nicht wir, und das führt uns ein bisschen auch zum Anfang unserer Debatte wieder zurück, es ist nicht Care Österreich oder Care, der sagt, wie in Vietnam oder in Uganda die Dinge zu machen sind. Wir müssen, um relevant zu bleiben, uns dürfen wir uns auch all diesen Dingen nicht verschließen in Wirklichkeit.
Ja, ja. Nein, es stellt sich nur für mich dann eben, wie Sie richtig sagen, dann kommen die Antworten schneller. dann stellt sich die Frage, dann werden die Projektanträge von AI gemacht und die begutachten der Projektanträge wird auch von AI gemacht. Und wer ist dann verantwortlich dafür, wenn irgendein Projekt
immer noch so einreicht? Ich glaube, das ist so wie beim autonomen Autofahren, das ja durchaus schon geht, aber halt nur die Maschine kann es nicht berechnen oder würde so logische Berechnungen durchführen, die uns nicht gefallen würden. Da würde vielleicht ich dann zusammengeführt werden vom Auto, wenn ein Kind daneben ist, weil man sagt, na ja, ich bin eh schon 58, mich kann man eh schon zusammenführen. Also das muss uns klar sein und deshalb glaube ich auch nicht, dass wir schon da sind, dass man sagt, okay, man schreibt den Antrag zu 100% damit, sondern dass man eher partielle Teil eines Antrags checken lässt, auf ist es jetzt konform mit dem Reglement oder nicht, aber dass schon noch ein sehr menschlicher Anteil in jedem Antrag drinnen ist.
Bei den Projektanträgen ist es ein Thema. Genau. Personalansage ist das andere Thema. Genau. Ein ganz heißes Thema, was Personalauswahlagenten kann ich ja der AI überlassen. Das erste Screening von, ich weiß nicht, was, 250 Bewerberinnen für einen Job, damit ich das eindampfe auf 50. Kann ich das der AI überlassen und wer übernimmt die Verantwortung? Also ich glaube,
übersieht man da nicht auch
genau, das Nadelöhr und der Engpassfaktor wird tatsächlich der der Verantwortung sein.
Ja,
und
deshalb ist es mir auch wirklich ein Anliegen zu sagen, dass wir bei Care Österreich, wir beschäftigen uns seit über 3 Jahren, also wir sind in der Care-Konfiguration, haben wir direkt den Lead jetzt beim Ausrollen von KI-Tools, aber wir sind nicht anders herangegangen mit der Idee, dass wir jetzt alle unseren Staff rausschmeißen, sondern dass wir es wirklich ethisch, verantwortlich und wirklich den Benefit von uns allen machen, sodass wir unseren Arbeitsumfang erhöhen können mit gleichbleibendem Staff. Wie das in 5 bis 10 Jahren ausschaut, muss man dann natürlich sehen. Aber ich glaube so, dass wie manche sich denken, naja, fein, da brauche ich dann nur die Hälfte am Personal, so ist es auch nicht, weil du musst ja das Ganze auch kontrollieren und du musst ja schon auch noch irgendeine, jeder glaubt, der macht was, was unique ist. Aber eine Mini-Uniqueness brauchst du noch drin, weil sonst haben wir wirklich das Szenario, dass KI-Agenten Anträge schreiben und KI-Agenten lesen die dann. Und was bleibt dann am Schluss über? Also von dem her, ich glaube, es kann uns sehr helfen. Ich glaube auch, dass wir uns gut damit auseinandersetzen müssen. Aber wir müssen es uns auch untertan machen.
Genau.
Auch in der Anwendung letztendlich in den Projekten. Da gibt es ja auch einige Anwendungsfälle, die schon, das konnte ich da in Amsterdam hören, da gibt es ja so die großen Organisationen, zu denen Care aufzählt, wir testen da verschiedene Dinge, aber es muss dann immer klar sein, wer ist jetzt für den Datenschutz verantwortlich, wer ist verantwortlich für die Ausführung und wer kontrolliert das. Also das ist schon ein wichtiges Thema und ich glaube, das ist es auch bei Unternehmen.
Mhm. Ja.
Oder? Das müsste Sie ja besser überblicken.
Ja, das weiß ich nicht. Ich glaube, das ist mit Sicherheit ein Thema. Ich glaube, also ich würde mich interessieren, weil in Projekten, glaube ich, kann man, jetzt gar nicht mit AI, sondern letztendlich mit viel einfacheren technologischen Tools, weil ganz einfach mit der, basierend auf der Tatsache, dass auf der ganzen Welt es kaum irgendein Mensch gibt, der kein Smartphone hat. Ne? Kann ich so etwas wie die Wirkungseinschätzung von Projekten wesentlich besser durchführen, indem ich sehr, sehr schnelle Responses generieren kann.
Genau, da gibt es eigene Apps dann, die für Projekte programmiert werden. Also das macht Care alles. Ja. Haben wir zuletzt in Bangladesch, in Uganda, in Ruanda gemacht. Ja. Und wir dürfen auch eins nicht vergessen, basierend auf den letzten Daten von der Internationalen Telekommunikationsbehörde, ist eine Suborganisation der Vereinten Nationen, haben über 30% der Menschheit nicht Zugang zu genügend Konnektivität. Mhm. Und das ist eine neue Digital Gap. Mhm. Also ich sehe die Rolle von NGOs in diesem Thematik eigentlich darin auch, dass wir schauen, dass der neue Armutsgap nicht der Digital Gap wird, dass einfach ein Drittel der Menschheit so gut wie an gar nichts mehr partizipieren kann und der wird sich dann nämlich nicht nur in der sogenannten südlichen Hemisphäre abspielen, sondern auch hier bei uns. Und von dem her glaube ich, dass wir da eine entscheidende Rolle zu spielen haben für die ethische Verantwortung beim Einsatz solcher Tools und dass man es auch nur dort zur Anwendung bringt, wo es wirklich Sinn macht. Und manchmal macht es halt einfach keinen Sinn.
Ja.
Also ein spannendes Thema, das uns noch beschäftigen wird, glaube ich. Sie haben es am Anfang schon gesagt, dass Sie glauben, dass es für den NGO-Sektor in Österreich jetzt gar nicht so dunkel wird, wie es manchmal ausschaut, dass wir uns möglicherweise auch ein bisschen, obwohl wir ja ein Land sind, dass es gesättigter Markt eigentlich geht, weil wir relativ einwohnerschwach sind für die große Anzahl an NGOs. Was ich halt stark sehe, ist, dass sehr wohl der Multilateralismus mit den klassischen NGOs in einer Art, nicht massiven Konkurrenz, aber schon in einer Art Konkurrenz steht, weil einfach die Mittel weltweit wirklich massiv knapper werden und man halt schauen muss, wer was am besten kann. Ich würde sagen, man braucht beides und beide Bereiche werden sich weiter verschlanken müssen. Das ist mein Takeaway. Dazu, was sind multilaterale Organisationen, zum Beispiel die Vereinten Nationen, unter deren Mandat auch eine große Organisation wie CARE arbeitet. Und da diese Schnittstelle, die wird sich sicher neu gestalten in den nächsten Jahren. Ja.
Nein, ich glaube, es gibt aus unterschiedlichen Ecken ganz enormen Druck auf NGOs, gerade auf internationale NGOs. Also mein Optimismus ist jetzt nicht ein purer Zweckoptimismus, aber einer, der also sehr wohl in Abwägung ist, es wird schon Heulen und Zähneknirsche geben. Ja, das wird schon hart werden. Ich glaube nur, dass im Endeffekt jene politischen Kräfte, die das komplett zurückfahren wollen, weil dieser Sektor aufgrund seiner Pluralität für sie eine Gefahr darstellt, dass die nicht obsiegen werden, weil NGOs zu wichtig sind und nicht ersetzt werden können, weder durch Wirtschaftsunternehmen noch durch den Staat. Das würde enorme Wohlfahrtsverluste weltweit ergeben. Und vielleicht kann man es besser machen, insofern sehe ich den Druck positiv.
Das ist immer wirklich, ja, nach oben geht es immer.
Dafür ist Druck auch gut, weil sich beweisen zu müssen, sich legitimieren zu müssen, die Argumente zu schärfen, das hat mir nie jemandem geschadet.
Und allein die Schließung von USAID wird um die 14 Millionen Menschen möglicherweise das Leben kosten.
Das ist dramatisch,
weil Basisversorgung, genau. Ja, Impfungen und ganz einfache medizinische Serviceleistungen einfach nicht mehr erbracht werden. Gleichzeitig hat das Budget von USAID lediglich weniger als 1% des BIP in den Vereinigten Staaten ausgemacht. Also es war jetzt nicht der wahnsinnige Einsparungsteil und wurde eigentlich vom Kennedy ins Leben gerufen, um die Vereinigten Staaten außenpolitisch freundlicher wirken zu lassen und gut dastehen zu lassen. Wie man das jetzt ersetzen wird, sei dahingestellt.
Das ist ein Teil von Soft Power. Ja, das ist das, was auch kleine Länder wie Österreich vergessen. Was wenn wir unser ohnehin schon ärmliches Entwicklungszusammenarbeitsbudget weiter kürzen, dann das ist ein Machtverlust. Ja. Das ist jetzt nicht einsparen, sondern unser Standing in der Welt als kleines Land nimmt damit enormen Schaden. Ja.
Die kleinen Betriebe relativ viel gestalten.
Genau.
Und wir sind ja alle gemeinsam in unserer Partnerschaft. Sie haben die Partnerschaft mit der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit. Sind wir ja auch, vertreten wir auch Österreich in der Welt. Und ich glaube, dass wir aufgrund dieser gelebten Partnerschaft schon auch dazu beitragen, dass das auch in gewisser Weise umgesehen wird.
Ja, und das ist auch Österreich im Moment nicht genau.
Auch wenn die Zeiten schwierig sind. Ich möchte das gar nicht in Verteidigung sagen, aber Österreich steht jetzt gar nicht so schlecht mehr da im europäischen Umfeld.
Die anderen in Verteidigung.
Weil jetzt alle massiv zurückgehen. Also man muss das schon immer in den Kontext setzen.
Ja, und es ist die Aufrüstung, die aktuelle, es geht sehr oft den Schienenländern zu Lasten.
Ja, absolut. Enden wir mit etwas Positivem.
Ja.
Herr Professor Mayer, wie schauen Sie in die nächsten 5 Jahre? Ja. Länger können wir trauen uns eh nicht schauen.
Nein, ich traue mich nicht, wenn wir die nächsten 5 Jahre schauen. Also in 5 Jahren bin ich einmal in Pension. Das ist das Erste, was ich
meine. Für Sie persönlich?
Nein, das ist nicht einmal schön, sondern es ist eigentlich auch so ein Teil einer Dummheit des Systems, weil ja permanent gebremst wird, wir müssen und sollen länger arbeiten, dann dürfen wir eigentlich nicht. Also das heißt...
Als Universitätsprofessor da?
Nein, natürlich nicht. Wir haben relativ rigide Systeme. Und das sind so also ähnlich wie, es gibt ein paar so Dummheiten der sozialpolitischen Diskussion, dass mit dem die Menschen sollten länger arbeiten, ist das eine, ja, dann lasst es länger arbeiten.
Auch wenige, die wollen, sollten
wenige Unternehmen, ja. Genau, die sollten länger arbeiten dürfen, wenige Unternehmen nie wirklich was an. Das zweite ist das mit Elternjobs, es ist auch, also das ist, Entschuldigung, vor 50 Jahren haben die Männer zu 100% gearbeitet, die Frauen zu 0% und haben die gleichen Sozialleistungen bezogen. Und jetzt verteilt sich das halt ein bisschen gerechter. Ist also nicht.
Wir wollten politisch
kein Grund für. Ich bin grundsätzlich sehr, was die gesellschaftliche Weiterentwicklung betrifft und Forschung betrifft, immer sehr positiv. Ich glaube, es wird sich gerade im Feld internationaler Zusammenarbeit viel tun in den nächsten Jahren und es wird ein großes Umdenken geben. Und Organisationen wie CARE sind da Pioniere in Empowerment, in viel mehr Wertschöpfung in den Ländern und viel weniger Riesenprojekte, die mehr oder weniger, wo die Wertschöpfung in den Industriestaaten liegt, dort irgendwelche Baufirmen hinschicken, um Riesendämme zu bauen, das ist nicht das, was dem globalen Süden hilft. Da wird es ein großes Umdenken geben. Ich glaube, dass wir auch über diese Demokratie-Müdigkeitsdenne hinwegkommen werden und so manche zarte Signale jetzt deuten ja darauf hin, dass nicht mehr nur die populistischen Politiker gewählt werden, sondern auch solche, die ein bisschen seriösere Lösungsangebote bringen. Das ist besser wert.
In diesem Sinne wird auch CARE das Mögliche dazu beitragen, dass das besser wird und dass wir eine gute Rolle auch in der Zukunft finden, wo wir relevant sind. Herr Professor Mayer, vielen Dank, dass Sie mein Gast waren. Heute der Chef vom MPO, Institut der Wirtschaftsuniversität Wien, hat uns Einblicke gegeben in den ganzen Non-Profit-Sektor in Österreich. Sehr spannend, vielen Dank. Wie immer, ich freue mich schon auf nächste Woche, dann gibt es wieder CARE in Action. Vielen Dank und alles Liebe.
Danke schön für die Einladung.
Danke fürs Zuhören. Das war CARE in Action, der Podcast von CARE Österreich mit Andrea Barstorff-Hager. Für nähere Informationen zu CARE und unseren Projekten gehen Sie auf www.care.at. Dort erfahren Sie auch, wie Sie unsere Arbeit unterstützen können. Dieser Podcast entsteht mit freundlicher Unterstützung von CC Real. Vielen Dank für das Engagement, das diese Gesprächsreihe ermöglicht. Bis zum nächsten Mal.